Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Brannte nicht unser Herz, das ist das Thema meiner Predigt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wie eure Woche war. Meine war sehr anstrengend, nicht nur wegen des Wetters, sondern auch, weil viel zu tun war. Aber manchmal geht es uns vielleicht in unserem Alltag beruflich, wie auch privat, auch geistlich, dass wir manchmal so Höhen und Talfahrten haben. Ja, mit Jesus ist manchmal vieles schön und manchmal auch vieles anstrengend. Und vielleicht bist du wie ein Feuerzeug, das in der Kälte gelegen hat. Es brennt nicht mehr. Es hat seine Funktion verloren, es ist nicht mehr on fire. Ja, und man schmeißt es weg. Und manchmal ist uns vielleicht danach, ist dir danach, ist mir danach, unseren Glauben wegzuschmeißen. Jesus, so viele Gebete habe ich gebetet und das, wonach ich mich so sehr ausstrecke und wonach ich mich so sehr sehne, das habe ich bis heute nicht. Und dann braucht es Orte, Menschen und Situationen, die uns wieder on fire setzen. Ja? Die uns wieder brennend machen für ihn. Die uns die Realität wieder bewusst machen, dass es da mehr gibt als das, was wir gerade sehen. Und dieser Gottesdienst, nicht nur die Predigt, sondern der gesamte Gottesdienst mit Lobpreis, mit Moderation, mit Segnung, mit dem Segnungsteam, ja, mit hinterher Gemeinschaft, mit dem leckeren Essen, das soll dazu beitragen, euch wieder on fire zu setzen. Euch Jesus nochmal ganz neu vor Augen zu malen, ihn vorzustellen, damit ihr ihn nochmal ganz neu kennenlernt, mit einer Facette, von der ihr nie geglaubt hättet, dass er sie besitzt. Ich bin ein Mensch, ich lese gerne, ich lese viel, manchmal auch zum Leidwesen meiner Frau, weil das bedeutet, ich muss mir die Bücher kaufen. Ich kaufe mir die immer, weil ich da auch markere und was reinschreibe. Aber ich liebe Bücher, ich liebe Wissen. Und ich habe mir in den letzten Jahren ganz viel Wissen über Jesus angehäuft. Ich weiß ganz viel. Du vielleicht auch. Du weißt, wo er geboren ist, du weißt, wo er aufgewachsen ist, welche Wunder er getan hat, welche Städte er in Israel bereist hat und welche nicht. Wo er gestorben ist, wer ihn verurteilt hat, wer ihn angeklagt hat, all das sind Dinge, die wir über Jesus wissen. Kennen wir ihn deshalb, weil wir diese Dinge alle über ihn wissen? Wissen wir, was er denkt über uns? Wissen wir, was er denkt über unsere Gemeinde? Wissen wir, was er denkt über unsere Arbeitskollegen, über unsere Kommilitonen, über unsere Schüler? Wissen wir das? Wissen wir das, wofür sein Herz schlägt, wenn er unser Leben anschaut? Und ich musste für mich zu der Erkenntnis kommen, nee, das weiß ich nicht. Ich weiß das nicht, vielleicht wisst ihr das. Ich wusste es nicht. Und dies hat mich dazu geführt, mich auf eine Reise zu begeben. Und bin da zwei Menschen gefolgt. Die waren genauso frustriert wie vielleicht einige von euch oder auch ich. Frustriert bin manchmal im Glaubensleben. Die haben auf Jesus alles gesetzt. Die haben alles aufgegeben, sie haben ihre Städte aufgegeben, sie haben ihre Familien aufgegeben, um ihm zu folgen, weil sie der frohen Erwartung waren, er befreit uns von den Römern. Er ist der Messias. Er holt das Schwert raus und dann schlägt er rein und dann sind wir frei. Und Jesus tut was ganz anderes. Er stirbt. Und mit ihm, mit seinem Tod, stirbt die Hoffnung auf Freiheit. Dann kommen Frauen und sagen, hey, mir, uns ist der Messias erschienen. Und er sagt, wir sollen nach Galiläa gehen. Die Frauen wieder, ne? Jetzt drehen sie durch. Jetzt wollten sie erst nochmal salben und jetzt denken sie, sie hätten Jesus gesehen und jetzt sollen wir alle frohmunter, wir haben ihn nicht gesehen, und jetzt sollen wir frohmunter fröhlich nach Galiläa traben. Auf gar keinen Fall. Wir gehen nach Emmaus. Wir haben die Schnauze voll. Wir gehen wieder zurück, back to business. Wir machen das, was wir schon immer getan haben und das vor allen Dingen, was wir können. Und wir setzen unsere Hoffnung nie wieder auf jemanden, der uns so massiv enttäuscht hat. No way. Sie machen sich auf, 11 Kilometer von Jerusalem entfernt, ein 2-Stunden-Marsch ungefähr, und gehen nach Emmaus. Und während sie so unterwegs sind, erzählen sie, hey, das war doch blöd, oder nicht? Fand's nicht auch? Wir haben gehofft, jetzt ist er da gestorben, jetzt ist er da im Grab, jetzt haben sie sogar den Herrn gestohlen, irgendjemand hat uns den weggenommen, jetzt haben wir noch nicht mal die Möglichkeit zu trauern, wir haben keinen Ort, wo wir hingehen können. Was sollen wir tun? Gehen wir zurück. Was erwartet dich? Ja, ich muss wieder fischen. Was erwartet dich? Ja, ich muss Steine kloppen. All die Dinge, wie sie sich so unterhalten. Ich stelle mir das so vor. Und in all diesen Dingen, und das sagt uns der Text, und da möchte ich einmal mit euch hineinschauen, wer eine Bibel dabei hat, kann sie aufschlagen, Lukas 24, ab Vers 13. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus zu ihnen selbst und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würde ihnen die Augen zugehalten, sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn da miteinander auf eurem Weg? Fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hat. Ihn haben unsere früheren Priester und die anderen früheren Männer zum Tode verurteilt und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen würde. Heute ist außerdem schon der 3. Tag, seitdem alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Darauf gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen berichtet hatten, aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um seiner Herrlichkeit zu erlangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei den sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend und der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen? Während unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Brannte nicht unser Herz. Die Jünger waren enttäuscht, frustriert, wütend, zornig, hoffnungslos. Und aus Frustration wegen der Ereignisse, die zurücklagen, gingen sie nach Emmaus. Und wenn ich mein Leben anschaue, ich bin sehr häufig auf dem Weg nach meinem Emmaus. Frustriert, das läuft nicht, das ist nicht gut, das macht mir Schwierigkeiten, das stresst mich. Ich studiere Pflegepädagogik an einer Fachhochschule in Düsseldorf und eins, was mir ganz besonders schwer fällt, ist wissenschaftliches Schreiben. Und ich fange immer schon frühzeitig an, auch wenn es nicht so aussieht, ich fange immer frühzeitig an und mache mir so Gedanken und Punkte und dann spreche ich mit meiner Frau, die sehr wissenschaftlich unterwegs ist. Und dann sagt sie, ja, nee, das ist nicht gut, das musst du so machen, nee, den Punkt kannst du auch nicht und da müsstest du nochmal eine Belegstelle und hier und da und dann habe ich schon Feierabend. Dann sage ich, okay, wunderbar, lassen wir das. Ja, und dann denke ich, Herr, du wolltest doch, dass ich das mache und jetzt habe ich so Schwierigkeiten, was ist da los? Warum geht das den anderen so gut, warum kommen die da so durch wie ein heißes Messer durch Butter und warum fällt es mir so schwer? Dann mache ich mich auf und gehe nach Emmaus und sage, okay, das war's. Genauso die Jünger auch. Und die Jünger, wie auch ich, vielleicht bist du in ähnlichen Situationen, komme ich mir manchmal so vor wie der Taumelkäfer. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich gucke sehr gerne Tierfilme und es gibt einen Taumelkäfer, der mich sehr beeindruckt, weil der hat nämlich 4 Augen. Ja, der hat vier Augen. Also zwei, die die Realität unter Wasser wahrnehmen und zwei über Wasser. Und diese Perspektive, die dieses Tier einnehmen kann, erinnert mich ganz häufig an meinen Alltag, vielleicht auch an unseren Alltag. Wir sehen unseren Alltag, also das, was unter Wasser ist, das sehen wir super. Wir sehen die Probleme, die wir haben, wir sehen die Spannungen, die wir vielleicht auch in unseren Beziehungen haben, in der Spannung mit dem Herrn, weil Dinge nicht so laufen, wie wir es gerne hätten. Oder wir uns Jesus ganz anders vorgestellt haben. Wir haben eine Vorstellung von ihm und die erfüllt er nicht. Das frustriert. Und diese Wirklichkeit, den Alltag, mit all den An- und Herausforderungen, mit all den Höhen und Tiefen, das ist uns super bewusst. Und wenn wir sonntags hier hinkommen, dann soll dieser Sonntag ein Ort sein, wo wir auftanken können, wo wir all dem Ganzen endlich mal auch entfliehen können. Jesus, begegne mir. Der Alltag ist so schwer. Aber das Augenpaar, was für den Himmel ist, also für die göttliche Realität, diese Augen scheinen bei mir definitiv an den ein oder anderen Stellen total verkümmert zu sein. Ich sehe den Alltag, aber ich sehe nicht seine Realität. Ich sehe nicht seine Lösung. Ich sehe nicht seine Antwort. Ich sehe nicht seine Kraft, seine Power. Gott fragt Mose, sollte mir und auch Abraham, sollte mir, dem Schöpfer dieses Universums, sollte mir etwas unmöglich sein? David sagt, mit meinem Gott kann ich immer Mauern springen. Wie sieht es mit deinen vier Augenpaaren aus? Sind deine Augen auf den Alltag gerichtet, wie bei den Jüngern? Sie hatten eine bestimmte Vorstellung von Jesus und die hat er nicht erfüllt. Vers 16. Wir dachten, der, Jesus, er rettet uns. Von den Römern. Er befreit uns. Er setzt sich die Krone auf, besteigt den Thron, schmeißt Herodes und Pilatus runter und er ist König. Und wir regieren mit ihm. Und das hat er nie gemacht. Er war ein großer Prophet. Er war ein Prophet. Und jetzt ist er tot. Was bringt das Leben noch? Und es erstaunt uns, dass du keine Ahnung hast. Und mit du ist Jesus gemeint. Diese Jünger sind 3 Jahre lang mit Jesus durch Israel gewandert und sie erkennen ihn nicht. Ich bin jetzt 30 Jahre Christ. Seit 30 Jahren laufe ich mit Jesus rum und wenn er mir begegnen würde, auf meinem Weg nach Emmaus, kann es sehr, sehr gut sein, dass ich ihn nicht erkennen würde. Und wir sagen, hast du das nicht geschallt, was dir passiert ist? In meinem Leben, ja, natürlich bin ich auf dem Weg nach Emmaus. Dass du das nicht checkst. Und das hat mein Herz erfüllt. Dass Jesus, der seinen Jüngern sagt, sie sollen nach Galiläa gehen, weil er dort auf sie wartet, dass er merkt, wow, zwei, die gehen einen ganz anderen Weg. Die gehen nicht nach Norden, die gehen nach Süden. Und Jesus unterbricht seine Reise nach Süden, nach Norden, nach Galiläa. Da will er auf sie warten, aber er geht nach Süden. Weil da zwei Leute sind, die frustriert sind, die enttäuscht sind vom Leben. Und das tröstet mich. Nicht ich gehe einen Schritt auf Jesus zu, wenn ich enttäuscht bin, sondern er kommt auf mich zu. Nicht ich gehe nach Galiläa, um ihn dort zu treffen oder einen Ort. Was ist dein Galiläa, wo Jesus dich treffen will? Wo du nicht hingehst, weil du enttäuscht, frustriert, hoffnungslos bist. Und du sagst, ich gehe zu meinem Emmaus. Ich gehe dahin, wo ich Sicherheiten habe. Ich gehe dahin, wo man mich nicht enttäuschen kann. Ich gehe dahin, wo ich weiß, da läuft es so, wie ich es mir vorstelle. Jesus geht nicht nach Galiläa. Jesus geht nach Emmaus. Und er begegnet ihnen. Und das bewegt mein Herz. Das bewegt mein Herz. Jesus möchte die Jünger enttäuschen. Sie sind enttäuscht und jetzt will er ihre Enttäuschung enttäuschen. Er will sie wieder on fire setzen, für ihn. Und wie tut er das? Das ist ganz interessant. Er tut es mit der Bibel. Ja? Nicht mit dem Neuen Testament, das gab es zu der Zeit noch nicht, sondern mit dem Tanach, also mit dem Alten Testament. Angefangen bei der Tora, den fünf Büchern Mose, über die Propheten bis hin zu anderen Erzählungen, wo er, also über den Messias, gesprochen wird. Diese Stellen legt er ihnen aus und sagt, musste das nicht alles passieren? Ist euch das nicht mehr bewusst? Okay, Bibelstunde. Wir holen mal unsere Bibeln raus. Ja? Und damit ihr vielleicht, wenn ihr nachher nach Hause geht, sagt, wow, von welchen Bibelstellen hat Jesus denn da überhaupt gesprochen? Und welche Bibelstellen hat er denen denn jetzt ausgelegt? Habe ich euch eine Liste zusammengestellt. Diese Liste wird als PDF dank dem Dario hochgeladen werden. Das heißt also, wenn ihr auf die Predigten klickt und dann auf meine, dann werdet ihr da eine PDF-Datei finden. Und da findet ihr alle Bibelverse natürlich auswählen. Es gibt 300. Ich habe sie ein bisschen gestrafft. Ja, es sind jetzt nicht 300, aber eine Auswahl von Bibelstellen, die Jesus möglicherweise, weil sie sich auf ihn als den Messias beziehen, auslegt. Ja, und dann könnt ihr das nutzen für eure eigenen Stillzeit und da aufgebaut werden. Er legt ihnen also die Bibel aus. Finde ich großartig. Jesus nimmt sich Zeit, um den Jüngern zu zeigen, wer er ist. Nicht das, was sie denken über ihn, sondern das, wer er ist. Und Jesus tut das Gleiche für uns. Jesus nimmt sich die Zeit täglich und wartet auf uns, damit er uns zeigen kann, uns sagen kann, A, wie doll er uns liebt, wie verrückt er nach uns ist, dann, was er mit uns vorhat, und wie sehr er es genießt, einfach mit uns zusammen zu sein. Jesus lässt sich unterbrechen, weil es ihm nicht darum geht, dass wir Dinge für ihn tun, sondern mit ihm. Bewegt mein Herz. Aber Jesus stellt den Jüngern eine Frage. Und diese Frage muss ich beantworten, musst du beantworten, müssen wir beantworten. Und zwar finden wir die Frage in Matthäus 16, 13. Jesus, ja, tut große Wunder und dann möchte er wissen, von den Jüngern, möchte er wissen, was die Leute über ihn denken. Er fragt sie, was denken die Leute über mich? Und dann sagen sie, boah, du bist auf jeden Fall, ey, du bist ein großer Prophet. Entweder Elia, Jeremia, Jesaja, also irgendeiner von denen. Oder gar Johannes der Täufer oder aber ein ganz großer. Du bist, ey, wirklich, du bist ganz vorne, du bist, wow, die sind total begeistert. Und Jesus sagt, wunderbar, ganz toll. Und die Jünger denken, boah, Gott, puh, Gott sei Dank, die Frage haben wir beantwortet. Ne? Jetzt wieder back to business. Und jetzt sagt Jesus, wunderbar, die Frage ist beantwortet, die interessiert mich aber gar nicht so dolle, sondern mich interessiert viel mehr, was denkt ihr denn, wer ich bin? Was denkt ihr? Und jetzt stelle ich mir die Situation in meinem geistigen Auge vor. Stille. Wo? Wer ist Jesus? Welche Antwort will er hören? Und es ist ganz ruhig. Ganz ruhig. Man könnte fast so eine Nadel fallen hören, ja, weil es so ruhig ist. Und dann prescht einer nach vorne. Der kann es nicht mehr aushalten. Der muss es jetzt raushauen. Ja? Wow, ich weiß es doch. Also ich muss raus. Ja? Also das, was im Herzen ist, es muss jetzt raus. Und Petrus sagt, ja, du, das ist doch logisch, du bist der Christus, du bist der Messias, der Gesandte Gottes. Und Jesus stellt mir die gleiche Frage, wer bin ich für dich? Bin ich ein toller Mann, der vieles bewegt hat? Bin ich eine historische Persönlichkeit, die es mal gegeben hat und jetzt fressen ihn die Maden? Oder bin ich der, den ich behaupte zu sein? Bin ich der Messias? Bin ich der für dich? Und wenn ich der Messias bin, dann muss ich in deinem Leben, muss ich in meinem Leben aber Gravierendes verändern. Dann muss ich das sehen, dass ich dein König bin. Dann musst du vom Thron. Und manchmal ist es so bequem, auf diesem Thron selber zu sitzen. Selber zu entscheiden, gehe ich nach links, gehe ich nach rechts, gehe ich geradeaus, gehe ich nach Emmaus oder doch nach Galiläa. Und Jesus sagt, wer bin ich für dich? Wer bin ich für dich? Heute Morgen stehe ich hier mit einem Gefühl im Herzen, dass ich manchmal denke, Jesus, so wie du möchtest, dass ich dich liebe, liebe ich dich gar nicht. so wie du willst, dass ich dich liebe, liebe ich dich gar nicht. Aber wie kann ich dahin zurückkommen? Wie kann ich zu dieser Liebe zurückkehren, die mich mal verzehrt hat vor 30 Jahren? Wie komme ich zurück? Und ich weiß noch genau, als wäre es gestern gewesen. Ich bin auf einer Konfirmandenfreizeit. Viele von euch werden die Geschichte kennen, einige nicht, deswegen erzähle ich sie nochmal. Kurzfassung, ich sitze in einer Bibelstunde, ich habe mir für 5 Mark damals eine Bibel gekauft, heute unvorstellbar, aber damals war das so, ich habe mir für 5 Mark eine Bibel gekauft. Ich kannte die Bibel gar nicht, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und ich wusste auch nicht, dass es einen Gott gibt, und von Jesus ganz zu schweigen, hatte ich auch keine Ahnung. Und dann sagten die, ja, schlag mal Galater, Epheser, Matthäus, Lukas auf, und ich dachte, wow, was ist das denn? Was sind das denn für Gestalten? Ja, ich hatte keine Ahnung, also habe ich wild meine Bibel aufgeschlagen mit der inneren Hoffnung, mich nimmt keiner dran und sagt, Daniel, lies mal vor, was da steht. Ich hätte keinen Schnall. Ja, das wäre dann total aufgefallen, dass ich das überhaupt nicht finde. Und ich habe also zugehört, und dann fiel ein Satz. Das alles, der Tod am Kreuz, die Folterung, all das hat Jesus gemacht, weil er dich liebt. Boah, der Satz ist mir eingefahren. In meinem Elternhaus war Liebe ein bisschen rar gesät. Meine Mutter war mit uns Kindern gänzlich überfordert, mein Vater war mit sich selbst beschäftigt. Also war die Liebe sehr wenig, also bis gar nicht. Und jetzt zeigt einer, jetzt sagt nicht nur einer, ich liebe dich, so wie was meine Eltern getan haben, sondern der stellt das jetzt sogar noch unter Beweis. Und nicht einfach so ein 0815-Beweis, sondern der wird gefoltert und der stirbt auch noch. Mit dem Hinweis, ich liebe dich. Das hier tue ich für dich. Das hat mein Herz weggehauen. Das hat mein Herz gesprengt. Und Jesus gab 100% für dich. 100%. Und ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal gebe ich in meinem Alltag Jesus nur 20. Und hoffe, dass die 20 ausreichen. Und oft ist das so. Oft sagt Jesus, wow, toll, dass du da bist, die 20% nehme ich. Hans-Urs von Balthasar hat einmal gesagt, das Feuer der Leidenschaft wird vom Holz der Erkenntnis genährt. Das Feuer der Leidenschaft wird vom Holz der Erkenntnis genährt. Jesus gibt den Jüngern biblisches Futter. Er sagt ihnen hier, ich lege euch diese Stellen aus, und dann erkennen sie ihn. Sie erkennen ihn. Bei all den Dingen, die sie tun, was er getan hat, das Brotbrechen, plötzlich fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkennen ihn. Und sie sagen, brannte nicht unser Herz, als er das alles zu uns gesagt hat. Als er uns gezeigt hat, wer er ist. Das Feuer der Leidenschaft wird vom Hals der Erkenntnis genährt. Wie können wir in unserem doch so sehr stressigen Alltag, der mit so vielen, mit früh aufstehen, früh schlafen gehen, damit man morgens wieder früh aufstehen kann, mit all den Herausforderungen, die man hat, fürs Studium lernen, für die Schule lernen, ja, für die Arbeit, die manchmal auch gar nicht so einfach ist, ja, wie kann ich da mit Jesus mich connecten? Wie kann ich Jesus 100% geben? Und alle, die ein iPhone haben, bei den Android-Geräten weiß ich es nicht, aber alle, die ein iPhone haben, da gibt es das auf jeden Fall, die kennen das, FaceTime. Ja, es ist super praktisch, man hört jetzt nicht nur das Ding am Ohr, sondern man kann jetzt auch noch sich selber angucken. Ja, das ist ganz toll, man kann da miteinander kommunizieren, Videotelefonie. Und FaceTime ist eine Zeit mit Menschen, ja, wird es auch in der Fachsprache so genannt, FaceTime, kennt man eigentlich in der Beschreibung für ein persönliches Gespräch mit einer höher gestellten Person. Zum Beispiel, wenn Frau Merkel einlädt zum Gespräch. Dann kann man kommen, dann kann man uns mit ihr unterhalten und dann auf Augenhöhe. Ja. Und interessant ist, dass es solche Zeiten mit Gott auch gibt. Wird sogar in der Bibel beschrieben. 2. Mose 33, 11. Gott redet mit Mose von Angesicht zu Angesicht. FaceTime. Die haben Gespräche. Die tauschen sich aus. Mose sagt, hey, guck mal, hast du das Volk gesehen? Gott hat gesagt, hey, hast du mich gesehen? Was ich alles kann. Wow, ist das nicht toll? ja, durch Schilfsmeer durch, Wachteln fallen vom Himmel. Ja, und wenn ihr mal wissen wollt, wie so eine Wachtel aussieht, dann geht mal zu Oelkers, da laufen die rum. Und dann könnt ihr mal sehen, wenn da also ein ganzes Volk satt werden will, dann müssen da schon einige vom Himmel fallen. Also einige tausend. Ja, so, Manna fällt vom Himmel, wunderbar, die müssen nicht mal zu Aldi gehen, das fällt direkt runter, können sie einsammeln. Ja, also Gott macht Mose deutlich, hey, du hast Probleme, ich habe Lösungen. Gut, dass wir uns miteinander unterhalten. Das ist doch genau das und das ist FaceTime. Manchmal ist Gebet total dröge und ich liebe Gebet, aber es ist manchmal auch echt dröge. Dann sitzt man da und denkt so, jetzt will man eine Stunde beten und dann betet man und denkt, boah, jetzt habe ich schon eine halbe Stunde rum, dann sind es nur 2 Minuten. Und weiß, wow, ich habe noch 58, die ich füllen muss. Ja, so, dann läuft man hin und her, dann liest man noch eine Bibelstelle und denkt, boah, jetzt habe ich aber die 30-Marke erreicht. Und dann sind es 5. Ja, und dann hat man immer noch ein bisschen Zeit. Manchmal ist Gebet echt anstrengend. Und, aber wenn man sich durchbeißt, wenn man sich einen festen Ort und eine feste Zeit nimmt, wo man betet, und die kann bei jedem unterschiedlich sein, aber wenn wir uns diese Zeiten nehmen, dann werden diese Zeiten dazu beitragen, dass das, was die Kathi heute Morgen gesagt hat, dann wird unser Herz erfrischt werden. Dann werden wir ganz anders in unseren Alltag gehen. Dann werden wir ganz anders in unseren Herausforderungen gehen. Jesus kommt und legt uns die Bibel aus. Er hat Zeit, er wartet. Jesus möchte mit uns von Angesicht zu Angesicht reden. Das möchte Jesus. Jesus möchte Zeit haben. Wie mache ich das? Das Erste, worum es geht, ist unverzweckte Zeit. Unverzweckte Zeit. Was mache ich damit? Oft beten wir, weil wir möchten, dass Gott etwas tut. Das heißt, wir haben ein Anliegen, was super ist. Also wenn ihr Anliegen habt, hervorragend, nehmt die mit in euer Gebet. Aber oft ertappe ich mich dabei, dass mein Gebet nur daraus besteht, Gott eine Liste runterzurattern, die mir jetzt gerade wichtig ist. Ich denke an meine Freunde, ich denke an meine Gemeinde, ich denke an meine Leiter, ich denke an meine Schüler, ich denke an meine Kollegen und dann bete ich und so und dann sage ich Amen und Jesus ist nicht einmal zu Wort gekommen. Unverzweckte Zeit heißt, ich suche die Nähe Jesu nicht, weil ich etwas von ihm will, sondern ich suche die Nähe, weil ich ihn will. Das ist unverzweckte Zeit. Und diese Zeiten brauchen wir. Das sind diese Zeiten, die Jünger hatten auf dem Weg nach Emmaus. Die hatten nichts mehr. Die hatten keine Hoffnung, die hatten keine Perspektive, keine Zukunft. Und in diesem Vakuum hinein kommt Jesus und sagt, hey, ich habe die Lösung. Gehen wir doch mal die Bibel durch. Da steht's doch, schwarz auf weiß. Es gibt einen Ort, den kennst nur du und der Herr. Und Johannes Hartel, man kann ihn mögen oder auch nicht, nennt diesen Ort den inneren Garten. Dieser innere Garten ist ein Ort, den nur du kennst und der Herr. Und in diesem Garten, an diesem Ort, wo auch immer der ist, den kennst ja nur du, da wartet er auf dich. Mach dich auf den Weg und geh dahin. Als ich erkannt habe, dass es diesen inneren Garten auch in meinem Leben gibt, bin ich dahin. Und der sah vermodert aus. Boah, ich gesagt, wie soll ich den wieder in Ordnung kriegen? Da sieht ja nichts schön aus, das ist ja unansehnlich, da will doch keiner hin. Ich schon gar nicht. Und ich mit meinen total schwarzen Händen, ich habe ja nun gar keine Händchen für Blumen. Wie kriege ich das alles wieder in Reihe? Und hinten in der Ecke raschelte es. Dann bin ich dahin. Und da ist Jesus schon dabei, das Unkraut zu jäten und sagt, endlich bist du da, jetzt können wir zusammen jäten. Zu zweit macht es eh mehr Spaß. Jesus wartet da schon. Das ist das Coole. Und Jesus hat schon angefangen. Und der hat absolut ein grünes Händchen. Jesus wartet auf uns. Es ist ein Ort, der ist nur für dich. Du kannst da niemanden mit hinnehmen. Außer dich. Du kannst anderen davon berichten. Aber dieser Ort ist nur für dich und für den Herrn. Geh dahin. Geh dahin. Ich möchte dir Mut machen. Geh dahin. Und dieser Ort dient nämlich für eine Sache. Dieser Ort ist dafür da, ihn anzuschauen. In der Offenbarung 4 werden uns Wesen vorgestellt. Und das fordert mich immer wieder heraus, mir das vorzustellen. Die bestehen nämlich aus Augen. Also die sind nur Augen. Die haben überall Augen. Oben, unten, Mitte, rechts, links, kreuz und quer, auch an den Flügeln, überall Augen. Also wenn man den irgendwo antippen will, weil man sagt, hey, Wie sieht es denn bei dir aus? Da muss man aufpassen, wann nicht ins Auge trifft, ja, weil er ja überall Augen hat. Ja, und jetzt stelle ich mir vor, ich komme da also quasi in den Himmel angetrabt, sehe den, der sagt heilig, 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 der singt die ganze Zeit nichts anderes und guckt sich Jesus an. Und dann könnte ich mir vorstellen, ich gehe da hin und sage, hey, ist das nicht langweilig, den ganzen Tag hier rumstehen und immer nur heilig, heilig singen? Kannst du nicht mal eine andere Strophe oder mal einen Positionswechsel? Wie wär's? Also unser Lobpreisteam hat da wirklich gute Lieder im Petto, vielleicht gehst du da mal hin, fragst mal nach. Und der dreht sich um, guckt mich an mit seinen 20.000 Augen. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Welches Auge guckt mich jetzt an? Weil der hat ja überall Augen. Ja, und dann sagt er mir, ich glaube, du hast den noch nie wirklich gesehen, oder? Hast du ihn dem mal angeguckt? Ich habe nur Augen für ihn. 24 Stunden. 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Ich gucke nur ihn an und ich sage nur diesen einen Satz, weil für mehr reicht meine Sprache nicht. Ich habe nur Augen für ihn. Im Hebräer 12, 2 steht, aufschauen zum Anfänger und Veränder des Glaubens. Und das griechische Wort, was da verwendet wird, heißt, wenn man es wörtlich übersetzt, wegschauend. Also einen Punkt anvisieren, ja, wo ich hingucke und meine Aufmerksamkeit von allen anderen Punkten weglenke. Und nur auf diesen einen Punkt, auf den gucke ich. Und dieser eine Punkt wird in Offenbarung 4 beschrieben. Jesus, das ist der Punkt, auf den ich gucken muss. Was schauen wir uns im Alltag alles an? Was uns nicht gut tut? Und wie wenig schauen wir ihn an? Ihn. Manchmal auch, weil wir es nicht wissen, wie sollen wir es machen? Ich sehe ihn ja nicht. So visuell, wie ich euch sehe. Und dazu brauchen wir die Bibel. Und jetzt kommt eine Herausforderung, die ich euch geben möchte. Sucht euch einen festen Ort und eine feste Zeit. Eure Zeit, die kann variieren. Ja, und einen festen Ort. Und diesen Ort sucht ihr auf. Immer zu der gleichen Zeit. Und die Zeit, welche Zeitspanne ihr dafür verwendet, das ist euch überlassen. 15 Minuten, 20, eine Stunde, 2, 3, 4, das ist euer Zeitkontingent. Da gibt es keine Vorgaben. Und diese Zeit füllt ihr mit zwei Dingen. Das erste ist, ankommen. Nehmt euch einen Kaffee mit, wenn ihr gerne Kaffee trinkt. Nehmt euch eine Cola mit, wenn ihr gerne Cola trinkt. Nehmt euer Lieblingsgetränk mit. Und dann trinkt ihr mit Jesus Kaffee. Für mich ist das eine Bank im Wald. Da gehe ich hin. Die suche ich auf. In der Woche ist es meistens abends, weil die Fahrt zur Arbeit nutze ich fürs Gebet. Da ist also quasi mein Ort die öffentlichen Verkehrsmittel. Und wenn ich nach Hause komme, abends oder am Wochenende, wenn ich frei habe, suche ich diese Bank auf. Ich brauche diese Bank. Das ist mein Ort. Komme, was da wolle, ich gehe zu dieser Bank. Und dann setze ich mich dahin. Und dann sage ich fast eine halbe Stunde nichts. Und Leute, ich rede viel und es fällt mir sehr schwer. Eine halbe Stunde nichts sagen. Nur da sitzen und genießen und sagen, Jesus, guck dir die Landschaft an, wie schön die ist. Und dann nehme ich meine Bibel raus, die nächste halbe Stunde. Und dann sage ich so, Jesus, jetzt musst du mir Dinge erklären. Und ich gehe folgendermaßen vor. Dinge, die ich nicht verstehe, wenn ich also an einem Vers komme, den ich verstehe nicht, dann sage ich, Jesus, erklär mir den. Erklär mir ihn in der Tiefe, damit ich es verstehe. Und wenn ich ihn verstanden habe, dann hilf mir, ihn anzuwenden. Hören, verstehen, tun. Hören, verstehen, tun. Ich möchte aus meinem Leben, und damit schließe ich, möchte euch aus meinem Leben sagen, wie das funktioniert hat. Als ich damit angefangen habe, diese Routine zu machen, diese Bank aufzusuchen, und das ist ein Ort, den du suchst du dir aus. Das ist dein Emmaus. Geh dahin. Und glaub mir, ich habe auch keine Zeit. Ich muss die mir nehmen. Ich habe zwei kleine Kinder, ich habe eine Frau, ich habe einen Job, ein Privatleben habe ich auch noch. Also ich muss mir die Zeit nehmen, die fällt mir nicht vom Himmel. Und ich nehme mir die Zeit. Das ist eine Stunde, die nehme ich mir, 100%. Und von zu Hause bin ich es gewohnt gewesen, bei Streitsituationen haben meine Eltern geschwiegen, also die haben mit mir kein Wort mehr gewechselt, wenn sie sauer auf mich waren. Und wenn ich sage kein Wort, dann meine ich kein Wort. Also nicht mal guten Morgen, nicht mal hallo, tschüss, nix. Ich kriegte zu essen und das war's. Und ich habe es mir zur Aufgabe gesetzt, nicht zu verlieren. Also ich habe keinen Ton gesagt. Ich habe gesagt, das halte ich aus. Ja, wenn ich jetzt komme, würde ich verlieren. Und das will ich auf gar keinen Fall. Ich will als Sieger vom Platz gehen. Pointe vorweg, verloren habe ich jedes Mal. Ja? Das habe ich also mit auch in meine Ehe genommen. So war ich auch in meiner Ehe. Wenn wir uns gestritten haben, meine Frau und ich, kam mal vor, dann habe ich geschwiegen. Gesagt, ich habe nie angefangen, die hat angefangen, dann soll die doch kommen. Was ist da los? Und in einer meiner Gebetszeiten auf dieser Bank sagt Jesus so, Daniel, ich möchte, dass du zu deiner Frau gehst und dich entschuldigst. Boah, sage ich, das kannst du ihr auch mal sagen, netten Gruß von mir. Ich warte hier, die Bank ist ihr ja bekannt, kannst sie ja mal schicken. Ja, warum ich? Und Jesus sagt, Moment mal, ich habe nicht gesagt, deine Frau soll kommen, sondern ich habe gesagt, du sollst gehen. Hast du mich nicht verstanden? Ich sage, doch, ich habe dich verstanden, aber ich möchte nicht gehen, weil die hat doch angefangen. Und dann hat Jesus gesagt, wir haben doch hier nicht von Anfang und Aufhören geredet. Ich habe doch nur davon gesagt, dass du jetzt hingehen sollst und dich entschuldigen sollst. Und übrigens, Matthäus, hast du doch gestern gelesen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, was ist denn da los? Wow, die Schelte hat gesessen. Ja, okay, ich hin. Ja. Jesus hat mich geschickt, ich soll mich entschuldigen. Hat semi-gut funktioniert am Anfang, muss ich fairerweise sagen, es hat semi-gut funktioniert. Aber es hat mir etwas gezeigt. Und das möchte ich euch mitteilen, deswegen erzähle ich das. Nicht, weil ich so ein Superheld bin, da bin ich nämlich nicht. Viele Dinge funktionieren mal im Alltag nicht. Aber Jesus möchte, dass wir die Dinge, die wir begriffen haben, nicht nur intellektuell begreifen, sondern dass die müssen in unser Herz rutschen, damit es zum Tun wird. Jakobus sagt, der Glaube ohne Werke ist tot. All das, was wir glauben, all das, wovon wir überzeugt sind, von dem wir on fire gesetzt sind, das muss sich hinterher in unseren Aktionen zeigen. Und wenn wir Jesus lieben zu 100%, und manchmal ist es, und das ist völlig normal, dass eure Liebe mal in den Keller geht. Das ist völlig normal. Aber wenn wir wieder on fire gesetzt sind, müssen wir Dinge tun, müssen wir Opfer bringen. Und Opfer tun in der Regel immer weh. Und heute kann ich, wenn wir uns streiten, das nicht aushalten. Ich gehe ganz automatisch zu meiner Frau und sage, hey, lass uns reden. Das, was ich getan habe, war blöd, aber lass uns reden. Gott verändert unser Herz mit jedem Schritt, den wir gehen. Nicht er verändert uns und dann gehen wir Schritte, sondern im Gehen, auf dem Weg nach Emmaus, während die Jünger gehen, öffnet Jesus ihnen die Weite und sie sehen ihn. Und ich wünsche mir von Herzen, dass ihr einen festen Ort, eine feste Zeit euch entwickelt und etabliert, es zu einer Routine werden lasst. Und dann werdet ihr sehen, wenn ihr das tut, glaubt mir das, ich bin ein gutes Beispiel dafür. Wenn ihr das tut, dann wird eure Liebe und euer Feuer für Christus zurückkommen. Und mit euch wird eine Autorität folgen, die Gott euch schenkt. Eure Dienste werden explodieren. Euer Alltag wird von Segen erfüllt sein. Auch von Tälern. Die kommen auch. Jesus sehnt sich nach euch. Nehmt euch die Zeit, es lohnt sich. Jesus, ich danke dir, dass du uns auf dem Weg nach Emmaus begegnest, dass du dir die Zeit nimmst. Bei 6 Milliarden Menschen nimmst du dir die Zeit für jeden Einzelnen. Du willst mit jedem Einzelnen Gemeinschaft haben. Und ich bitte dich, Jesus, dass du die Menschen, die heute Morgen gekommen sind und die vielleicht nicht on fire sind für dich, dass du ihnen sagst, dass das okay ist. Dass du ihnen ins Herz sprichst, dass du ihnen sagst, wie sehr du sie liebst, wie sehr du dich nach ihnen sehnst und wie sehr du das verstehst, dass sie traurig, wütend, zornig und enttäuscht sind. Und wie sehr du darauf wartest, dass sie zu dir kommen, damit du helfen kannst. Jesus, du bist der Gentleman, der sich nicht aufdrängt, sondern der eingeladen werden will. Und Jesus, ich bitte dich, dass jeder, der heute Morgen gekommen ist, dass er was mitnimmt. Dass er dich mitnimmt, dass er deine sanfte Berührung mitnimmt, dein sanftes Wort mitnimmt, eine Umarmung mitnimmt und in seinem Alltag gestärkt und motiviert ist, den Ort aufzusuchen, wo er dich trifft. Jesus, ich bitte dich, dass wir unsere Herzen öffnen, dass du unsere Augenpaare, die auf den Himmel gerichtet sein sollen, dass du die jetzt öffnest im Lobpreis. Dass du dem Lobpreisteam Autorität und Vollmacht gibst und uns hilfst, uns auf diesem Weg zu machen, auf dem Weg zu dir. Und wenn wir dort sind, berühre unser Herz. Segne den Weg dorthin. Hilf uns aufzustehen, ob innerlich oder äußerlich, hilf uns aufzustehen und einen Akt zu setzen und zu sagen, ich will zurück zur ersten Liebe. Ich will zurück zu der Leidenschaft, die ich empfunden habe für dich. Jesus, ich will zurück. Ich will dich nicht lau lieben. Ich will dich mit vollem Herzen lieben. Teresa von Avila hat gesagt, wenn ich gewusst hätte, was für ein riesengroßer König in mir lebt, ich hätte ihn nicht so oft dort allein gelassen. Jesus, mach uns deutlich, was du für ein großer König bist. Öffne unser Herz für deine Realität und weite es. Gieß Liebe rein, damit wir dich lieben, wie du noch nie zuvor geliebt worden bist. Amen.